Ich war so beglückt durch die Ausführungen von Volkhard und habe gleichzeitig auch gemerkt über das Thema Nachrichten übermitteln und habe gleichzeitig auch gemerkt, dass ich doch schon ziemlich verhaftet bin im letzten Jahrtausend. Und deshalb eben diese Begriffe mir noch sehr geläufig sind. Und ja, genau. Mit dieser Erinnerung, mit der ich starten möchte, die bezieht sich, die ist schon ziemlich neu in diesem Verhältnis eigentlich gesehen, sie ist erst 25 Jahre alt, 1997. Da ist ein Film in die Kinos gekommen, und zwar ein nicht biblischer Endzeitfilm. Und trotz prominenter Besetzung hat er an der Kinokasse eigentlich nur gefloppt. Und ein Jahr danach wurde er dann schließlich auch noch ausgezeichnet mit der Goldenen Himbeere. Das ist die Auszeichnung für den schlechtesten Film. Und trotzdem hatte dieser Film in seinem Erzählstrang ganz starke und intensive biblische Themen aufgenommen und auch Momente, in denen er diese Szenen zum Teil wirklich eindrücklich eben bringen kann und in Szene setzen kann. Und die Helden in diesem Film, das sind die Briefträger. Postman heißt der Film. Und er spielt in den Vereinigten Staaten nach einem Krieg, in dem die ganze Organisation am Boden zerstört ist, die Menschen sich zusammenrotten in Dorfgemeinschaften, um irgendwie überleben zu können, und gleichzeitig aber von einer paramilitärischen, organisierten Banditenbande terrorisiert und ausgenommen und eben auch unterdrückt werden. Und dann sind da diese Briefträger. Und diese Briefträger beginnen zu reiten, kein Auto mehr, und sie bringen Briefe von einem Ort zum anderen. Ganz normale Briefe. Liebe Tante Martha, mir geht es gut, wie geht es dir? Vielleicht so, oder? Aber indem sie das tun, bringen sie Hoffnung zu den Leuten. Denn alles ist zerstört, da sind keine Beziehungen mehr, da funktioniert eben kein Smartphone mehr. Und sie bringen Hoffnung dadurch, dass sie regelmäßig diese Routen beginnen zu reiten. Es entsteht wieder eine gewisse Organisation. Und sie bringen Hoffnung und den Glauben daran, dass Amerika sich wieder reorganisieren könnte und sie, die unterdrückten Menschen, wieder in die Freiheit kommen können. Und das ist so ein ganz deutlich biblischer Zug, denn diese Postboten, und die meisten sind noch unter 20 übrigens, und diese Postboten, die bringen eine gute Nachricht und sie bringen Hoffnung. Und das sind auch Freudenboten. Und das passt total zu diesem Text aus Jesaja 52, den ich lese, Vers 7 bis 10. Jesaja 52, Vers 7 bis 10. Denn auch für sie könnte man das eigentlich geltend machen. Aber wir werden diesen Text natürlich dann auch anders anwenden. Wie lieblich sind die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus. Jubelt allesamt ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Erstens, ein Freudenbote ist berufen. Es gibt keinen Bote, der nicht von jemandem ausgesandt wird. Irgendjemand steht dahinter, Er gibt jemanden den Auftrag, doch zu gehen oder das zu sagen und diese Nachricht an genau diese Person oder an diese Personengruppe zu übermitteln. Und wenn jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, dann werden die Leute zuerst sagen und fragen, ja, was ist die Botschaft? Aha, die kommt von dir. Was für eine Autorität hast du? Wer bist du? Und sie werden ihm wahrscheinlich keinen Glauben schenken. Es muss also irgendwo jemand Größeres hinter einem solchen Botenauftrag stehen. Und wir kennen das. Zum Beispiel in unseren Firmen. Nehmen wir die Post, auch wenn sie nur noch dreimal pro Woche den Briefkasten leert. Aber wir kennen die Post. Und noch immer genießt sie einen gewissen Ruf. Und wir erkennen auch die Pöstler. Die tragen nämlich eine Uniform, oder? Und wir können unsere Pöstler der Schweizer Post können ja auch gut unterscheiden von DHL Postboten. Die machen dasselbe. Oder von FedEx Postboten. Auch die bringen Pakete. Aber wir können sie unterscheiden. Denn auch die, sie haben ihre eigene Uniform, ihre eigenen Autos. Die sind auch gekennzeichnet. Und das hilft, dass wir Vertrauen haben zu ihnen. Wenn ein Postbote läutet und bei mir etwas unterschrieben haben möchte, dann habe ich einfach Vertrauen. Warum? Ich kenne ihn nicht, aber er hat die Uniform der Post an. Oder? Und so haben auch diese Postboten in diesem Film natürlich eine Uniform getragen. Aber dieses Prinzip geht auch tiefer, geht auch weiter. Der Heizungsmonteur, oder derjenige, der den Strom abliest. Oder der Gärtner vom grünen Felder. Sie alle sind angeschrieben. Sie tragen ihren Firmennamen irgendwo auf ihrer Arbeitskleidung. Und wenn sie dann bei uns an der Türe klingeln, dann machen wir die Türe auf und sagen, ah, der Gärtner schon da. Hey, super, erst gestern bestellt. Oder? Aber wir kennen ihn, weil er eben diese Arbeitskleidung mit dem Namen trägt. Und wir haben Vertrauen in ihn. Er ist der Gärtner, er muss es sein, oder? So handeln wir. Und dieses Prinzip auf uns übertragen, trägt natürlich auch. Wer steht denn hinter unserem Auftrag? Jemand Großes. Gott. Gott steht hinter dem Auftrag, den er uns gibt. Er ist es, der uns sendet. Und liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch geht in dieser Situation, in diesem Setting. Bist du dir bewusst, dass du von Gott beauftragt bist? Bist du dir dessen bewusst? Eigentlich ist es ja Jesus Christus, oder? Natürlich, er sendet uns, um zu gehen und um zu reden, um die Botschaft zu bringen, die er eben bringen möchte. Bist du dir bewusst, dass Gott hinter dir steht? Ich möchte dich ermutigen. Werde dir das immer wieder bewusst, immer wieder neu. Mach dir das bewusst. Du gehst oder du redest im Auftrag von Jesus Christus. Jemand Größerer steht hinter dir. Wirklich jemand Größerer. Und als unsere Arbeitsuniform tragen wir unseres smartes und gewinnendes Lächeln. Oder? Nicht? Erinnerst du dich an deine Beauftragung? Erinnerst du dich an deine Beauftragung? Nicht? Ich glaube, vielen geht es so. Viele erinnern sich nicht an ihre Beauftragung. Aber erinnerst du dich an den Tag, an dem du gerettet worden bist? Als du Jesus begegnet bist, als du ihn kennengelernt hast, als derjenige, der dir, wie es auch im Lobpreis gesagt worden ist, einfach alle Sünden vergibt. Dich reinigt davon und dich rettet, rausholt aus all dem, in dem du drinsteckst und dich in ein neues Leben hineinstellt. Erinnerst du dich daran? Schon, oder? Ja? Genau. Gut. Super. Die Beauftragung, die gehört fast immer genau dazu. Beispiele. Und um zu zeigen, dass es in der Bibel eigentlich praktisch die Norm ist, nehme ich dieselben Beispiele, die ich vorletztes Mal schon gebraucht habe. Da ist also dieser Mann, der von einer Legion Dämonen besessen ist. Jesus macht ihn frei und sofort geht er raus und erzählt in den Dörfern, in denen er zu Hause ist oder in denen sie ihn kennen, Jesus hat mich befreit. Oder da ist jener Mann, der blind geworden ist oder blind geboren wurde. Und Jesus heilt diesen Mann. Und sofort sagt er, er kommt in Bedrängnis. Die Schriftgelehrten greifen ihn an und glauben nicht, dass das mit rechten Dingen zu und her gegangen ist. Und er sagt, aber ich weiß, dieser Mann ist ein Bote Gottes. Er kennt Jesus noch nicht richtig. Aber schon jetzt sagt er, er ist ein Bote Gottes. Es kann niemand anders sein. Und er spricht darüber. Egal, was es ihn kostet. Er spricht darüber. Oder nehmen wir jene Frau am Jakobsbrunnen. Nachdem sie mit Jesus gesprochen hat und die Jünger zurückgekommen sind, geht sie weg. Sie lässt ihren Wasserkrug da. Aber sie geht weg, sie geht ins Dorf und sie sagt allen Menschen, die sie trifft, kommt, seht, da ist ein Mann, da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist das vielleicht der Christus? Und die Leute sind gekommen und sie wollten Jesus kennenlernen. Es gehört irgendwie zusammen. Ich habe das auch so erlebt. In dem Moment, als Gott mich ergriffen hat, da begann ich auch darüber zu sprechen. Ich wollte das. In mir drin ist es aufgebrochen, wie eine Quelle lebendigen Wassers, die sprudelt und die man nicht zurückhalten kann. Ich wollte das weitergeben. Das, was ich erlebt habe. Und es ist eigentlich genau das, was wir auch im Wort drin stehen haben. Römer 10, Vers 9 heißt es nämlich, dass wer immer mit dem Munde Jesus als Herrn bekennt, und mit dem Herzen glaubt, dass er vom Tode auferstanden ist, der wird gerettet. Zwei Dinge gehören hier zusammen. Zuerst, wir glauben mit dem Herzen. Was glauben wir? Dass Jesus wirklich, in Realität, vom Tode auferstanden ist. Und wenn wir das glauben, dann hat das für unser Leben Konsequenzen. Wir müssen uns nämlich entscheiden. Wenn wir das glauben, wenn wir überzeugt sind, dass Jesus vom Tode auferstanden hat, dann ist die Autorität Gottes so stark, so klar da, so präsent und gleichzeitig zeigt er uns einen Weg, wie auch wir durch den Tod hindurchkommen, weil Jesus vorausgegangen ist. Und deshalb entscheiden wir uns für Jesus, weil er der Stärkere ist. Und dann, wenn wir das glauben, dann beginnen wir zu bekennen, Jesus ist Herr. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Heiland. Und wir sagen das bei Gelegenheiten und auch bei Ungelegenheiten, weil wir einfach reden wollen, weil es in uns aufbricht und sprudelt. Gott rettet nicht nur. Er rettet und er sendet. Er sieht dich nicht nur, sondern er beruft dich auch. Gott stellt uns ganz bewusst in diese Aufgabe, von dem zu reden, was wir erlebt haben, selber erlebt haben. Wir sind durch unsere Rettung bereits berufen als seine Boten. Und wir brauchen ja eine Aufgabe, wir Menschen, oder? Wir müssen etwas tun. Am besten etwas Sinnvolles. Und genau das, nämlich von diesem Heil, von dieser Erlösung, von dieser Wiederherstellung zu reden, das ist sehr sinnvoll. Und es erfüllt, es kann mit Freude erfüllen. Es kann sehr tief erfüllen mit Freude. Aber da ist noch etwas. Alleine das, dass Gott uns mit dieser Botschaft beauftragt, ist ein Zeichen seines unglaublichen Vertrauens. Wenn ich mir bewusst mache, wie viele Male ich hätte reden können, dürfen, sollen, müssen und es nicht getan habe, dann denke ich, Gott, kannst du noch in mich vertrauen? Ja, er tut es. Er ist überzeugt von uns, von jedem von uns. Wir sind die richtigen Boten. Du und ich, wir sind die richtigen. Und jetzt komme ich doch noch zurück auf die Arbeitsuniform. Keiner von uns trägt sie, oder? Keiner von uns trägt eine Uniform. Und trotzdem gibt es da etwas, was uns verbindet, was ganz anders ist als diese Uniform, die angeschrieben, oder diese Arbeitskleidung, die angeschrieben ist mit deinem Namen. Und ja, ich habe Leute erlebt, die waren richtig stolz darauf, diese Arbeitskleidung für ihren Arbeitgeber zu tragen, weil sie sagen, er ist ein guter Arbeitgeber und ich liebe meine Aufgabe, die ich habe. Und trotzdem reicht das nicht an diese tiefe Identifizierung heran, die wir, die jeder von uns eben mit unserem Auftraggeber haben können. Denn der Unterschied ist der, wir haben Gott erlebt. Er ist zu uns gekommen. Er lebt in uns. Jesus Christus in uns. Er hat Wohnung gemacht. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns die Schuld vergeben. Er hat uns befreit. Er hat uns erleben lassen. Nämlich genau das, wovon wir auch erzählen sollen. Und dadurch ist diese Identifizierung mit Gott und mit seiner Botschaft auf einem solchen, in einer solchen Tiefe, wie ich es sonst nirgendwo herkenne. Und basiert trotzdem auf Liebe und auf Freiwilligkeit. Es ist einfach genial, wie Gott das eingerichtet hat. Diese Verbindung, die er geschaffen hat in uns, dadurch, dass wir ihn erlebt haben. Zweitens. Ein Freudenbote ist beschenkt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe, wie selbstverständlich, habe ich diesen Text sofort interpretiert auf die Botschaft des Evangeliums. Und eigentlich, wenn wir den Text lesen und zuerst auch in seinem Kontext lesen und in den Kontext stellen, dann stellen wir schon fest, dieser Text, ist entstanden weit, wie es Volker gesagt hat, weit bevor Jesus Christus überhaupt auf dieser Welt gewesen ist. 700 vor Christus ungefähr verorten wir diesen Text. Und wenn wir den Kontext lesen und uns so an den Text herantasten und beginnen mit dem Kontext vor dem eigentlichen Text, dann stellen wir schon fest, diese Freudenboten, die hier verkündigen sollen, die gesandt sind, Wiederherstellung einer Gesellschaft, sie sind gesandt, die Wiederherstellung einer Gesellschaft zu verkündigen. Die sollen eigentlich verkündigen, dass das Volk Israel oder das Volk Juda wieder zurückkommen kann aus der Gefangenschaft in Babylon. Zumindest ist das die Hauptbotschaft, wenn wir von vorne her lesen. Der Kontext, der aber nachher kommt, der hat es in sich. Und das ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Texte überhaupt in der Bibel. Und auch der, wie soll ich sagen, der besten Texte überhaupt. Es geht nämlich dann total angeschlossen um den Knecht Gottes. Und es wird Berufung genommen. Der Knecht Gottes kommt. Ab Vers 13 in Jesaja 52 geht es um den Knecht Gottes, der leidet, der verachtet ist, dem niemand glauben will. Kommt uns das bekannt vor? Dem niemand glauben will. Und er ist geschlagen und zerschunden und Krankheiten liegen auf ihm. Und er stirbt für unsere Schuld, für unsere Verachtung, die wir erleben, für unsere Krankheiten, für unsere Probleme, für unsere Sorgen. Es ist so etwas von klar, dieser Text redet von Jesus Christus. Und er ist derjenige, der bewirkt, dass diese Freisetzung und diese Wiederherstellung der Gesellschaft passieren kann und dass eben Boten ausgesendet werden, die das Heil verkünden und die Rettung verkünden. Lass mich ein paar Verse aus diesem Text lesen. Jesaja 53, ab Vers 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemung ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere aller Schuld. Jesus. Und lasst es mich noch einmal deutlich sagen, es gibt Menschen, die diesen Text später ansetzen und sagen, er ist um 400 oder 450 vor Christus entstanden. Noch immer wäre er dann sehr prophetisch auf Jesus Christus. Und lasst es mich noch deutlicher machen. Ich selber habe eine Jesaja-Rolle gesehen, die man in Qumran gefunden hat. Und die ist mindestens 150 vor Christus entstanden. Also es gibt Prophetie. Prophetie, die so treffend ist, wie eben genau dieser Text. Das gibt es. Gott sagt Dinge vorher. Wir dürfen das glauben. Und deshalb stehen wir hier und haben erlebt, wie dieses stellvertretende Opfer von Jesus Christus dich und mich freigemacht hat, gerettet hat, wiederhergestellt hat vielleicht sogar, in eine neue Situation gestellt hat. Und dadurch wurden wir beschenkt. Es gab unserem Leben neuen Sinn, neue Richtung, ein neues Ziel. Zumindest mir ist es so gegangen. Und ich denke, viele von euch können da mit einstimmen. Jesus hat uns beschenkt, indem er uns gerettet hat. Ich habe heute Morgen geduscht. Und ich habe heute Morgen ausgiebig meine Füße angeschaut. Meine Füße. Wie lieblich sind meine Füße. Ich weiß nicht, ob du deine Füße magst. Aber wie lieblich sind deine Füße? Lieblich ist auch so ein altes Wort. Was bedeutet es echt? Angenehm und reizvoll. Angenehm und reizvoll. Anmutig und bezaubernd. Heiter und freundlich. Zart und weich oder weich klingend. Das bedeutet lieblich. Das sind die Synonyme für lieblich. Deine Füße, angenehm und reizvoll, zart und weich, oder? Natürlich ist das ein poetisches Bild. Aber Gott sieht uns. Und er sieht uns lieblich, er sieht uns angenehm und reizvoll. Natürlich schaut er noch einmal. Ja, natürlich. Lieblich und zart, oder? Und das ist etwas, mit dem uns Gott ebenfalls beschenkt. Er hat uns seine Augen auf uns gerichtet, wohlwollend, weil wir seine Boten sind, weil wir in diese Aufgabe hineingestiegen sind, weil wir das machen, tun, aber nicht wegen der Leistung, sondern weil wir ja gesagt haben. Er hat uns beschenkt mit Aufmerksamkeit vom Thron des Höchsten. Und das tut er immer und immer wieder. Ist dir aber auch bewusst, dass es ein Vorrecht ist überhaupt, dass wir das Evangelium kennen und dass wir das Evangelium weitergeben können? Das dürfen nicht alle. Im Gegenteil, wir lesen im Hebräer, im 1. Petrusbrief, lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12, lesen wir, dass die Propheten, die haben solche Stellen gelesen oder haben an solchen Stellen gesehen und sie haben sich angefangen zu fragen, um was für eine Rettung geht es? Welche Rettung ist dahinter? Oh, wer ist dieser Knecht Gottes, von dem da gesprochen wird? Und sie haben geforscht und sie haben gebetet und sie haben gehofft, dass sie irgendetwas von dieser Botschaft ergreifen oder erhaschen können. Und teilweise hat Gott etwas sie erhaschen lassen, hat ihnen neue Offenbarung gegeben, wieder prophetische Rede und wieder über den Messias. Aber sie haben es nicht sehen können. Sie haben es nicht erlebt. Diese Botschaft war nicht für die Propheten und die Propheten. Und dann sind da die Engel. Die Engel sind Boten, das sind eigentlich die Postboten Gottes. Und von ihnen heißt es in derselben Stelle, sie versuchten und wollten reinschauen in diese Botschaft. Sie können nicht reinschauen. Oder konnten nicht reinschauen. Heute haben sie sie ganz bestimmt verstanden. Und trotzdem sehen wir, dass die Engel praktisch nie das Evangelium weitergeben. Wenn überhaupt, also ich kenne keine Bibelstelle. Im Gegenteil, die Engel, sie sind dienstbare Geister und sie organisieren dann, dass die Menschen, wir, die Gläubigen, die gute Botschaft bringen können. Ganz typisch ist hier dieses Beispiel vom Cornelius. Cornelius war ein römischer Hauptmann und er war gläubig, er glaubte diesem Gott Israels. Und er betete um Offenbarung und er betete um Erkenntnis. Und Gott hat dieses Gebet gehört und Gott wollte diesem Cornelius Erkenntnis und Offenbarung schenken. Dennoch hat er Jesus Christus nicht kennengelernt. Und Gott hat gesagt, wir machen alles, oder? Wir machen alles, damit dieser Mann das Evangelium hören kann. Und jetzt, wie handelt er? Er schickt einen Engel. Und dieser Engel kommt zu Cornelius. Aber er sagt ihm das Evangelium nicht. Er kann oder darf es nicht sagen. Sondern was er ihm sagen darf ist, hey Cornelius, 50 Kilometer von hier, da in Jaffa, dort in diesem Haus des Gerbers, der Simon heißt, dort ist ein anderer Simon, den musst du holen. Den musst du holen. Und jetzt sehen wir noch etwas ganz, 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 ganz Spannendes. Gott hätte ja dem Cornelius auch einfach eine Vision geben können und hätte ihm das Evangelium offenbaren können. Das hat er zum Beispiel Paulus gemacht, das wissen wir. Hat er nicht gemacht. Gott hat sich zurückgehalten. Auch Gott verkündigt das Evangelium fast nie. Fast nie. Nur in ganz bestimmten Situationen erleben wir das, dass Gott selber wieder darüber spricht. Zum Beispiel, wenn eben weit und breit kein Bote ist, dann, vielleicht dann. Auch hier, Gott hat keine Vision dem Cornelius gegeben. Er hat sie Petrus gegeben. Petrus, der auf dem Dach gebetet hat. Und er hat dreimal dieselbe Vision gehabt. Drei Visionen hat es gebraucht. Dreimal denselben Inhalt, dreimal denselben Merkspruch. Was Gott für rein erklärt hat, mache du nicht unrein. Petrus war zum Glück belehrbar. Und deshalb haben diese dreimal einigermaßen gereicht. um sein festes Verständnis, das er vom Judentum mitgebracht hat, nämlich keinen Kontakt mit Heiden aufzunehmen, aufzubrechen. Also fast hat es gereicht. Denn da war noch einmal der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat Petrus gesagt, geh mit diesen Leuten, die gekommen sind, um nach dir zu fragen. Auch diese Bestätigung brauchte er noch. Und dann kommt Petrus zu Cornelius und das Erste, sie begrüßen ihn, oder wie der Bote kommt jetzt, oder? Aber Petrus sagt zuerst, ihr wisst, oder? Ich bin eigentlich Jude, hä? Und ich sollte mit euch überhaupt nichts zu tun haben, oder? Er entschuldigt sich zuerst. Und nur weil Gott mir gesagt hat, dass das, was er als rein erklärt hat, oder, hat so eine lange Einrede von Entschuldigung und dann irgendwann beginnt er von Jesus zu erzählen. Und Gott hat nur darauf gewartet, dass Petrus dieses Wort Jesus bringt und dann macht es wusch und der Heilige Geist fällt. Er ist einfach da. Und alle glauben schon, mitten in der Rede, so heißt es dann effektiv, mitten in der Rede fällt der Heilige Geist auf die Leute und die Leute werden gerettet. Diese Botschaft, uns Menschen, uns den Kindern Gottes, ist sie geschenkt. Es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, dass wir diese Botschaft weitergeben können. Und Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und darum drittens, ein Freudenbote ist entschieden. In diesem Film mit der goldenen Himbeere hat natürlich alles begonnen mit einem einzelnen Mann. Und dieser einzelne Mann, er hat per Zufall eine Uniform gefunden, eines Postboten. Und er hat die angezogen. Und weil er hoffte, irgendwie in einem Dorf wenigstens eine warme Mahlzeit oder vielleicht auch ein, zwei Tage Ruhe zu finden, hat er diese Uniform angezogen, hat dann einen Sack mit Briefen dabei gehabt, die auch an diesen Ort adressiert gewesen sind. Und er hat gesagt, ich bin ein Postbote. Er wollte sich diesen Eingang erschleichen. Und er hat dann einen Brief gefunden für eine Person, die tatsächlich noch da gelebt hat. Und dann haben sie ihn reingelassen. Und er hat gesagt, ich bin ein Postbote. Die Vereinigten Staaten sind dabei, sich zu reorganisieren. Etwas an Organisation und Struktur wird wieder aufgebaut. Die Post ist einer dieser Punkte. Und es gibt einen Präsidenten, den haben sie wieder gewählt. Der ist jetzt ganz an einem anderen Ort. Niemand weiß genau wo. Er hat den Präsidenten erfunden. Er wollte einfach in dieses Dorf eine warme Suppe. Und er ist eingelassen worden. Und dieses Dorf hat auf diese Botschaft extrem hoffnungsvoll reagiert. Wow, wir könnten frei sein, wir könnten frei werden. Es wäre möglich, wieder die alte, das, was wir vorher gehabt haben, wiederherzustellen. Da ist etwas im Gang. Und da war ein junger Mann und der hat sich vor diesen Mann, diesen Postboten gestellt und gesagt, was brauche ich, um Postbote zu werden? Und der hat gesagt, ja, weißt du, Postbote, ja, das geht nicht so gut, oder? Ja, was brauche ich, um Postbote zu werden? Ich möchte Postbote werden. Ja, okay, weißt du, Postbote ist ein schwieriger Job. Da bist du immer allein. Ja, ich war mein ganzes Leben schon allein. Was brauche ich, um Postbote zu werden? Ja, Postbote ist gefährlich und es wird Gefahren haben und du weißt den Feind und du musst immer treu sein. Ja, ich bin und ich werde und ich will. Und dann sagt er, ja, okay, nur ein Postbote kann ein anderer Postbote zum Postboten machen. Ich werde dich ernennen. Du musst einen Eid nachsprechen und dann hat er so einen Eid erfunden, weder Regen noch Schnee, weder Kälte noch die Nacht und so, oder? Die können mich abhalten und er hat diesen jungen Mann vereidigt zum Postboten der Vereinigten Staaten von Amerika. In erzählt dran, wird dieser Mann dann verwundet. Er kuriert dann einige Zeit, wahrscheinlich ein halbes Jahr oder länger, seine Wunde aus und tut nichts mehr, ist zu faul, irgendetwas zu tun. Aber er hat nicht mit der Ernsthaftigkeit dieses jungen Mannes gerechnet. Dieser junge Mann hat in dieser Zeit, der hat sofort begonnen, das alte Postgebäude zu reinigen und wiederherzustellen. Sofort hat er begonnen. Und dann hat er begonnen, Briefe zu sammeln. Und dann hat er begonnen, Pöstler zu vereidigen. Jetzt konnte er das ja, oder? Und dann hat er begonnen, diese Pöstler zu schicken und er hat Postlinien wieder aufgebaut, mehrere. Und er hat die Lüge aufrechterhalten, er wusste nicht genau, gibt es diesen Präsidenten oder nicht. Er hat immer wieder Briefe von diesem Urpöstler vorgelesen und hat behauptet, er stehe in Kontakt mit ihm. Und dann kommt dieser Urpöstler, nach einem halben Jahr kommt er wieder zurück und sieht, was da alles geht und wie viel Hoffnung die Menschen durch das erhalten haben. Und tatsächlich führt das Ganze in die Freiheit. Dieser Typ, er wollte das gar nicht. Er wollte das gar nicht. Er hat nicht damit gerechnet, oder? Und so ist es manchmal auch mit dem Evangelium. Wir denken, es kann nicht passieren. Die Menschen hören nicht. Wir rechnen nicht damit. Wer möchte diese Botschaft schon noch hören? Aber da ist der Heilige Geist und der rechnet damit. Und er will und er wird. Und es gibt Menschen, die sind vorbereitet und die hören. Die suchen Sinn und Ziel im Leben. Die suchen Befreiung, die suchen Jesus Christus. Und solche Cornelius-Situationen, die brauchen wir. Genau das brauchen wir. Und vielleicht sollten wir uns auch sogar auf solche Cornelius-Situationen ausrichten. Jesus Christus hat selber gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Wer in der Welt ist krank? Und er hat gesagt, in diesem Satz bei Markus, und er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu erretten, sondern Sünder. Wer in unserer Gesellschaft weiß, dass er es selber nicht schafft, dass er es selber nicht kann? Das sind vielleicht die Leute, die Gott vorbereitet hat, um die Botschaft der Erlösung zu hören. Solche Cornelius-Situationen. Lasst uns hier von Gott einfach bereit zu sein, zu reden. Wenn die Situation sich ergibt und wir uns einfach in so einer Situation befinden, wo jemand fragt, ich habe das, glaube ich, schon einmal erzählt, aber ich möchte es noch einmal sagen. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich allen erzählt, dass Jesus, also vielen erzählt, dass Jesus lebt und dass er der Heiland und der Retter ist. Und jemand, den habe ich einfach ausgespart. Ich habe gedacht, ja, nein, dem muss ich das nicht erzählen. Der ist so oder so ein Mitläufer und so. Und das war total arrogant von mir, so zu denken, das möchte ich hier auch sagen. Und Gott hat mir geholfen. Er ist dann eines Tages bei mir im Laden gestanden und er hat gesagt, sag mir, was ist nach dem Tod? Ich habe gesagt, ja, okay. Was ist nach dem Tod? Ja, möchtest du das wirklich wissen? Ja, ich habe Angst vor dem Tod. Was ist nach dem Tod? Diese Person war die erste, die sich für Jesus entschieden hat bei mir. Gott kann solche Momente schenken und er kann uns helfen, diese Situationen dann zu nutzen. Oder dass wir eben auf diese Leute zielen, von denen wir denken, ja, da führt uns der Heilige Geist hin. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn wir etwas kühn sind. Denn es gibt eine Gruppe Menschen, mit denen wollen wir eigentlich ja nichts zu tun haben. Das sind diejenigen, von denen wir merken, dass sie gegen Jesus sind und gegen uns sind. Da weichen wir lieber aus, lassen wir sie in Ruhe. Aber ich hatte gerade diesen Freitag hatte ich ein Treffen, ein großes Treffen ist geschehen wieder. Und ja, es war ein, genau. Und Gott hat mir eine Person wichtig gemacht. Nämlich die Person, die so ist gegen Jesus. Und ich glaube, ich muss bei ihr vorbei. Weil wenn eine Person gegen Jesus ist, dann zeigt das, sie beschäftigt sich mit diesem Thema. Und es kann gut sein, dass Jesus hier Türen öffnet. Lasst uns da manchmal wirklich mutig sein. Und wir wissen ja, die Botschaft weiterzugeben, sie kann auch Leiden bringen. Sie kann durch Nächte und Wetter führen, oder? Aber wir wollen Postboten sein, oder? Und das ist auch diese Frage oder dieser Punkt jetzt zuerst. Jesus sucht zuerst heute einmal mehr dich. Und frag dich, möchtest du ein Freudenbote sein für mich? Bist du bereit, möchtest du einfach bereit sein zu reden, wenn ich es dir sage? Ich möchte jetzt zum Schluss eine kurze Zeit der Stille geben und möchte dich einladen, über genau diese Frage mit Jesus zu sprechen. Egal, was du sagst, Jesus, er wird es hören und wird es wissen. Und ich werde dann mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich würde dir Danke sagen, weil ich weiß, dass du uns gehört hast, weil du Gebete erhörst, weil du auf unser Reden hörst. Ich würde dir Danke sagen, dass du auch Antworten tust. Und ich würde dir Danke sagen für das unglaubliche Vorrecht, das wir dürfen haben, gegadelt zu sein von dir, gesendet zu sein von dir, dreieinige Gott. Aber mit der Botschaft betraut, wo Heil und Rettung und Freiheit und Wiederherstellung bedeutet. Und gegadelt zu werden, weil du mit uns bist und weil die Kraft von deinem Heiligen Geist nachfolgt und auch mit uns ist. Und so möchten wir dich anbeten und möchten dir, Jesus, ja, dich bitten, alles, was wir tun, was wir sagen, soll zu deiner Ehre jetzt passieren. Und ja, brauch du uns, brauch du mich, brauch du jeden, der gesagt hat, ich will und ich bin bereit. Und stell so Situationen, wo es uns leicht machen, einfach zur Verfügung. Neu einsteigen in die Art von Botschaft, von Übermittlung, von Post. Ich bete dich an, Herr, für deinen Segen. Und ich bete dich an dafür, dass du mit uns gehst. Amen.